This is the Battlestar Pegasus to the ship claiming to be the Galactica. Please respond.
Pegasus. How could that be? The entire fleet was destroyed.
Give me direct contact. Pegasus, this is Galactica Actual. Authenticate identity with recognition codes immediately.
Sir? I'm receiving colonial recognition codes. They're authentic.
Galactica, this is Pegasus Actual. Madonna, is that you?
Admiral Kane. What a pleasure to hear your voice.
Disengage.
Red team, disengage. Red team, disengage.
Commander, I don't know what to say. This is a miracle.
You took the words right out of my mouth. Step down to condition one throughout the fleet.
Galactica, follow. You are not going to believe what I'm looking at out here.
Hallo und herzlich willkommen auf dem Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Hallo.
Warum so amüsiert?
Naja, weil du so enthusiastisch klangst. Und dann dachte ich, dann klinge ich auch mal enthusiastisch.
Ach so, ich habe gedacht, du hast dich gefreut, dass ich die Anmoderation mal nicht verkackt habe. So.
Nein, ich habe mich gefreut, dass du da bist.
Ich vergesse ja kurz vor unserer eigenen Namensnennung oder der Namensnennung unseres Podcast-Formats doch gerne mal, wo wir hier sind. So. Heute hat es geklappt.
Super.
Wir reden über Pegasus. Pegasus ist ein Serienhighlight, ich glaube, für viele Fans. Und wir dürfen heute darüber reden. Ich finde sowieso diesen ganzen Stretch, ich möchte jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber so zwischen von Season 2, Episode 9 bis inklusive Episode 12 fast unantastbar. Aber du wirst mir dann da gleich deinen Senf dazu geben, was du davon hältst. So.
Gleich oder
jetzt.
Okay.
Ja, jetzt. nach dem minimalen Housekeeping, nämlich, dass du, glaube ich, letztes Mal sagtest, du hättest ein bisschen Oldschool, also Battlestar Galactica Classic geguckt, Kampfstern Galactica, und das sei so herrlich 80s. Und ich wollte doch ergänzen, das ist keine 80er-Serie. Ist im Schnitt aufgefallen.
Okay, wann ist Battlestar Galactica offiziell denn rausgekommen?
78.
Okay. Ja. Jetzt, ich habe so schon gerade an mir gezweifelt. Ich dachte aber, so weit von den 80ern waren die nicht weg. Okay,
nein,
gut.
Nein.
Alles klar.
Ich bin ja auch später 70er-Jahrgang und man macht sich auch gerne mal ein bisschen jünger. Also ich muss es noch nicht, aber ich denke darüber nach und irgendwann weiß ich auch, werden mich Leute fragen, wann bist du geboren? Ich würde sagen, oh, so um Anfang der 80er.
ja, genau so.
Genau, es sei nur der Vollständigkeit halber gesagt, weil ich weiß, wie gnadenlos Menschen wahrscheinlich teilweise da draußen sind, die uns zuhören und dann sagen, was reden die für einen Scheiß, wir haben überhaupt keine Ahnung. Und ich weiß auch, wir erwähnen manchmal Dinge nicht. Ich schreibe mir die hier mal auf und tu dir sicher auch. Und dann vergessen wir es zu erwähnen. Der Vollständigkeit halber, bevor ich es jetzt vergesse, sei auch gesagt, ja, die Pegasus gab es auch schon in Battlestar Classic, also Kampfstern Galactica. Es gab da auch einen Admiral Kane, der wurde gespielt von Lloyd Bridges. Aber die Storyline, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, / potenziell spoilern, indem ich dir sage, wohin es geht in der Originalserie. Aber es ist nicht wirklich vergleichbar.
Ja, aber das bedeutet ja auch dann, jetzt wo du es erwähnt hast, dass wir auch wieder einen Gender-Change haben. Also eine weibliche Admiral haben wir ja hier dann jetzt.
Ja, das war Ron Moore auch wichtig. Wer hätte es gedacht tatsächlich? Also Admiral Kane, gespielt von Michelle Forbes, ist wesentlich jünger. Ich glaube, Michelle Forbes war damals 40, 41 so zu dem Zeitpunkt. Und genau, Lloyd Bridges war 78 schon wahrscheinlich 60, sah aber aus wie 80, ja.
Ja, das war damals.
Ja, wobei, man muss auch sagen, man musste den damals alt casten natürlich, weil es noch eine sehr viel konservativere Zeit war, naturgegeben, auch in Sachen, was kann man eben dem Publikum erzählen, aber eben auch, weil Lorne Greene, ist es nicht der Papa von Waltons? Spielte der
Warte,
nicht?
Warte, ich muss mir den googeln, weil ich bin doch so schlecht mit Namen. Wenn ich den aber sehe, kann ich es dir sagen. Warte.
Ja, jedenfalls spielte Lorne Greene Commander in Dharma. Und Lorne Greene war ja auch schon alt. Also ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber Lorne Greene war 78.
Halt grauhaarig. Das macht ihn halt auch nochmal besonders, also optisch auch besonders alt. Ja.
Und natürlich, wenn man ihm damals, also in der Geisteshaltung des Jahres 1978, einen ebenbürtigen Gegner oder Widersacher oder vielleicht auch einfach nur Vorgesetzten an die Hand geben wollte, konnte man natürlich nicht sagen, ja, hier, komm, jetzt kommt dieser Jungspund, am besten auch noch eine Frau. Das ging natürlich damals nicht. Ja.
Aber das wird ja hier auch in der Folge tatsächlich auch nochmal angesprochen, in der Diskussion zwischen Tai und
Adama.
Adama. Oh Gott, das fängt schon mal gut an.
Also, zwischen wenn du jetzt Adamas Namen vergisst, dann mache ich mir wirklich Sorgen.
Der wichtigste. Also zwischen Tai und Adama, als Adama ja auch sagt, dass sie besonders jung ist und dass sie überraschend zu diesem Posten gekommen ist, dann lässt er ja auch noch nebenbei fallen, apropos bisschen Shade, dass sie ja wohl die entsprechenden Kontakte hätte, was eventuell auch dazu geführt hat, dass sie diesen Posten so bekommen hat. Und okay.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, also es wirkt nicht so, ehrlich gesagt, als sei nicht den Serienmachern und das Drehbuch hatte ja auch eine Autorin geschrieben, sollte man aber ausdrücklich sagen, nicht bewusst gewesen, dass es natürlich good old fashioned Sexism ist, was die da machen. Und die Serie macht auch keinen Hehl daraus, das soll eben auch so rüberkommen. Und ich meine, gerade Tai ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er besonders progressiv ist in seiner Haltung gegenüber allem.
Das hatte mich gewundert von Adama, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, der war so ein bisschen angefressen, nicht weil sie so jung, also der war, glaube ich, insgesamt ein bisschen angefressen, weil ihm da halt jetzt plötzlich A, jemanden vor die Nase gesetzt wird, weil ja einfach in der Hierarchie sie höher steht, aber B, wenn dann ihm schon jemand vor die Nase gesetzt wird, muss das dann ausgerechnet jemand sein, der A, deutlich jünger ist als er, das heißt deutlich weniger Erfahrung hat und B, auch noch jemand, der wahrscheinlich durch Vitamin B diesen Posten bekommen hat. Also noch nicht mal jemand, den er irgendwie, also ich glaube, die Anerkennung von seiner Seite wäre eine andere, wenn da jetzt so ein alter Haudegen säße, der schon irgendwie 30 Kriege mitgemacht hat und was weiß ich, 50 Jahre in der Army wäre, weißt du? Aber so ist es natürlich nochmal extra speziell.
Interessant. Ja, habe ich jetzt auch gar nicht so wahrgenommen, aber das hat das letzte Mal auch schon, dass ich einfach etwas fundamental anders wahrgenommen habe, weil er Dame arbeitet ja auch quasi auf dem, ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, auf dem Museumsschiff. Und er war sich auch seiner eigenen Stellung in der, wie nennt man das, Futterkette, Hackordnung der Flotte wahrscheinlich schon sehr, sehr bewusst. Und ich glaube nicht, dass es so an ihm frisst, dass es dann natürlich jüngere, erfolgreichere Leute gibt als ihn, weil er ist eben auf der Galactica und die Galactica ist mit Sicherheit ein tolles Schiff, aber wir erinnern uns ja an die Miniserie, im Grunde ist das Museumsschiff und das wird er ja auch gewusst haben. Aber klar, er hatte die letzten Monate sehr viel Macht.
Es war doch auch sein letzter Flug, also, oder?
Ja, ja.
Beziehungsweise seiner und der von der Galactica,
ja.
Naja, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch eine Rolle spielte, wobei ich Adama nicht unterstellen möchte, weil das Gefühl hatte ich nicht, dass er nicht sich der Hierarchie komplett untergeben hat. Also für ihn sind die militärischen Regeln die wichtigsten und das merkt man ja auch deutlich, gerade auch in der Szene mit der Präsidentin, die ja dann plötzlich wirklich so ein bisschen vor den Kopf geschlagen ist, als Adama sich ja dann völlig der Autorität seiner Mitchefin oder jetzt ja dann Chefin quasi unterstellt und sie dann sagt, ach, ich hatte vergessen, dass es hier Militärregeln gibt. Und ich so, okay, ich auch.
Für Menschen, die mal genauer hingucken möchten, weil wir das jetzt hier gerade bereden, darüber spricht auch Ron Moore in seinem Podcast-Kommentar, er sagt, es sei auch, stünde so nicht im Drehbuch, aber es sei irgendeine Eigenart von Edward James Olmos, dass er Figuren, die er respektiert, auch in die Augen blickt und dass man eben auch immer sieht, dass wenn er Figuren nicht traut oder ihnen kein Vertrauen schenkt, gerne mal ein bisschen an ihnen vorbeiguckt oder nach unten blickt. Und er meinte, man solle bitte darauf achten, er guckt Admiral Kane immer in die Augen. Also er respektiert sie wirklich.
Spannend. Und da habe ich jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet.
Ich habe es auch beim zweiten Mal gemacht.
Aber dann müsste ja spätestens in der nächsten Folge, wahrscheinlich sehen sie sich nicht mehr in person, aber dann müsste ja spätestens ab nächster Folge ja an ihr vorbeigucken. Naja, mal gucken.
Mal sehen. Ausstrahlungstermin von Pegasus war der 23. September 2005. Es ist das Mid-Season-Finale, so wie es eben Sci-Fi damals gehandhabt hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Wahrscheinlich nicht, weil es einfach nicht mehr so lange Serienstaffeln gibt. Aber man hat dann eben auch gerne mal zu der Zeit ausgesetzt, als andere Serien wieder anliefen. Also man hatte quasi diesen normalen, klassischen Network-TV-Turnus in den USA früher gehabt, dass im Grunde immer die neuen Staffeln von Serien anliefen im im Spätsommer oder frühen Herbst, also September, Oktober in der Kante. Und bei Cypher war es eben genau andersrum. Also um quasi einfach so ein bisschen sich besser zu platzieren im Vergleich zur übermächtigen Konkurrenz durch CBS und ABC und so weiter, hat man dann eben gesagt, okay, wir hören auf, wenn andere anfangen. Und es ist erstmal in die Winterpause gegangen bis Januar 2006. Also das hier war das Mid-Season-Finale und das erklärt vielleicht auch ein bisschen den grandiosen Cliffhanger-Moment. Regie wiederum Michael Reimer, Serien-Urgestein, bereits auch für die Miniserie verantwortlich und Drehbuch eine Debütantin, Anne Coffell Saunders, die haben sie wegrekrutiert von 24. David Icke und Ron Moore sagen, da waren sie ganz begeistert von ihrem Skript für die Serie. Ich glaube, in der zweiten Staffel von 24 die mitgewirkt und dann auch mit dieser Folge und in zukünftigen Battlestar Galactica-Folgen mitgeschrieben, auch an Chuck mitgearbeitet, Smallville, Star Trek Discovery, war sie Co-Executive Producer in den Staffeln 3 und 4 und zuletzt hat sie The Boys gemacht für Amazon, zumindest in der ersten Staffel. Also anscheinend durchaus ein großer oder mittelgroßer Name im US-Streaming. So, haben wir noch was?
Nee.
Wir sollten erwähnen, wir haben beide die Extended Edition. Ich hoffe zumindest, wir haben die Extended Edition geguckt.
Habe ich geguckt, ja. Wobei ich dann kurz am Anfang ganz kurz gezögert habe, weil ich dachte, Moment, die Extended Edition ist nur so, wie lang ist deine Extended Edition? Nur damit wir uns mal kurz, nicht dass ich die falsche
geguckt. 59 Minuten.
Ja, gut, genau. Ich habe dann nicht gesagt, ich dachte, die Extended Edition ist nur 59 Minuten lang. Mhm. Und dann war ich kurz, ich dachte erst, ich habe die falsche Folge gewählt. Aber da ist ja Werbung dazwischen geschaltet, das darf man ja nicht vergessen. Und dann kommen die ja auch auf anderthalb Stunden. Weil wenn ich eine Extended Edition sehe, dann denke ich so 90 Minuten, weißt du?
Jein. Ich glaube, theoretisch funktioniert deine Rechnung, aber das ist tatsächlich so ein DVD- bzw. später Blu-ray-Exclusive gewesen, diese Extended Edition. Also es gab wohl die Überlegung, davon erzählt Ron Moore, das jetzt zu einem 90-Minuten auszubauen, aber dann haben wir das Network, und er stimmte dann auch zu, gesagt, dafür gäbe es dann doch wiederum nicht genug Stoff. Also sie hätten unglaublich viel Material gehabt, aber sie meinten, was wollen wir haben? Eine etwas überstrapazierten 45-Minütiger oder eine 90-minütige Episode mit echt viel Längen? Und dann hat er irgendwie zugestimmt, dass es ab 45 Minuten wird im Fernsehen und dann auf den DVD-Release der zweiten Halbstaffel. Also es war auch nicht in der ersten Halbstaffel drin, das war quasi so ein Bonus-Feature im DVD-Boxset 2.2, Entschuldigung, das hier quasi als Bonus-Feature diese Extended
Edition das bedeutet, die reguläre Folge, die drauf war, war die 45er, also die 45.
Genau, die reguläre, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Und dann gab es als Bonus nochmal die gleiche Folge, aber als Extended Version. Ah, okay.
Ja, es war gemein. Die wollten eben, also die haben auch diese Kuh gemolken oder uns Fans damals gemolken, insofern, dass eben die ganz reguläre 44-Minuten-Fassung war auf dem. Die haben immer so halbe Season-Box-Sets verkauft.
Ja, ich weiß, das ist ätzend. Ich hasse sowas. Das haben die, also da gibt es noch mehr Serien, wo das so gemacht wurde.
Es war eben damals auch ein super profitables Business. Man wollte eben dann auch jeden Cent da mitnehmen. Und genau auf der ersten Season-Box, also der 2.1, war die reguläre Folge drauf. Und dann auf der ersten Disc der 2.2, die eben ein paar Monate später erschien, war dann die Extended-Fassung hiervon drauf. Ja. Also man musste auch noch relativ lange warten. Was tut man nicht alles?
Ja, ich habe auch die Extended Version geschaut.
Richtig. Für alle Menschen, die jetzt nur streamen und deswegen nur die Kurzfassung zur Verfügung haben, man verpasst nichts Maßgebliches. Man hat so ein bisschen FOMO tatsächlich. Also wenn man jetzt die kürzere Fassung guckt und denkt, da fehlt ein bisschen, das hätte ich noch gerne. Aber muss man sagen, ganz nüchtern betrachtet, die funktioniert auch in der Kurzfassung sehr gut. Es fehlen eben so ein paar Charakterbeats, was eben auch so Handlungen nachvollziehbar macht. Ich finde vor allem, der Einstieg ist ein bisschen runder, weil der beginnt sehr, sehr abrupt, finde ich, in der Kurzfassung, wohingegen erstmal in der Extended-Fassung eben Roslin und Dama und Kara, also Starbuck, diese Lage planen, was haben die da?
Ja, die Frage, wie viele Sprünge sie brauchen nach Caprica, genau.
Starbuck erläutert ihren Plan und ihren Wunsch, eine Viperflotte nach Caprica zu schicken, und das fehlt eben komplett in der Fernsehfassung.
Ach, das habe ich nicht richtig mitgekriegt, es ging um eine Viperflotte. Ich dachte, die Frage war, also, ach so, okay.
Ja, so ein Kommando, also die sie meinte irgendwie 8 oder 10 Schiffe und ein Raptor nach, bitte, also.
Okay, ja, das fand ich ganz interessant. Tatsächlich fand ich in der Extended Version den Anfang schon sehr abrupt. Dann will ich gar nicht wissen, wie ich habe die 45er Minute nicht geschaut, wie das dann da gewesen wäre.
Ja, du siehst gar kein Gespräch zwischen Kara und Rosalind und Adama. Es ist einfach wirklich nur so, Schnitt zu Adama, der quasi einen Telefonhörer abnimmt, genau.
Krass, okay, ja gut.
Alright, ich habe das mal, da wir nicht mehrere Handlungsstränge in dem Sinne haben, dass wir die getrennt voneinander betrachten können, habe ich einfach mal so die Abläufe der Ereignisse grob in zwei Hälften gesplittet und wir reden so, ich würde sagen, grob über die erste Hälfte der Folge und dann auch über die zweite Hälfte. Und zwar zur Handlung. In Erwartung eines zylonischen Angriffs wird die Crew der Galactica vom Auftauchen der Pegasus überrascht. Einer größeren und moderneren Battlestar, die Zerstörung der 12 Kolonien trotz großer Verluste überstanden hat. Der Befehlshaber der Pegasus, Admiral Kane, übernimmt das Kommando über die Flotte. Zu ihren ersten, durchaus kontroversen Entscheidungen gehört die Streichung der wichtiger Lieferungen an zivile Schiffe und die Neu- und Umbesetzung verschiedener Stellen. Darunter auch die Versetzung von Apollo und Starbuck in die Pilotenstaffel der Pegasus. Adama fügt sich der neuen Hackordnung auch selbst nachdem ihm seine rechte Hand Tai gesteckt hat, dass Admiral Kane einen etwas gnadenlosen Führungsstil pflegt. Tai wiederum wird nämlich gesteckt beim kleinen Trinkgelage mit der ersten Hand, der rechten Hand von Admiral Kane, dass Admiral Kane auch gerne schon mal nicht unterwürfige Untergebene in den Kopf schießt. So.
Ja, und ich muss ein bisschen schmunzeln, dass ja beide Typen, die uns hier präsentiert werden, beide so ein bisschen Haudegen sind. Ja, also offensichtlich total, ist das ein Requirement, eine Voraussetzung für diese Stelle auf diesem Schiff, also als rechte Hand des Captains, dass die alle so ein bisschen, erfahrene Haudegen sind, die schon lange dabei sind, so ein bisschen ruppig und so, weil der Typ von der Pegasus ist ja eigentlich auch so einer.
Womit fangen wir an? Wollen wir vielleicht aber einfach mal kurz über unsere Gefühle zu Michelle Forbes reden als Admiral Kane, weil die ist ja eine alte Bekannte. Hast du dich gefreut, sie wieder zu sehen? War es eine Überraschung oder hast du dich durch die
Blu-ray-Menü spoilern lassen? Ich habe doch immer so Probleme, dass ich immer Leute kenne, aber nicht erkenne. Also das war so, ich so, verdammt, woher kenne ich die?
Tatsächlich, okay.
Ja, tatsächlich. Ich bin so schlecht in sowas.
Also ehrlich gesagt, die Figur von Fenrich Roh aus TNG, Star Trek The Next Generation, ist mir tatsächlich so komplett in die DNA
schon,
übergegangen.
Aber ich weiß nicht, bei mir ist es total krass, aber mit Haaren. Also wenn die Haare dann ein bisschen anders sind, dann bin ich immer kurz irritiert und denke, woher kenne ich die? Also ich kann die dann so schlecht einordnen.
Sie hat doch keine Höcke auf der Nase.
Ja, naja. Ich liebe Ro. Also ich finde, es ist so eine tolle Figur. Tatsächlich fand ich jetzt die Figur, die sie je gespielt hat, die war dann am Ende, war sie quasi böse, TM. Mhm. Aber so anders war die auch nicht. Also auch so diese toughen Frauengestalten. Ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Ich mag ja die Schauspielerin dann ganz gerne. Aber ich kann auch verstehen, ich hatte gelesen, dass sie ja so ein bisschen Bedenken hatte wegen Typecasting, weil es ja doch eine ähnliche Rolle ist wie die von Ro und also aus Star Trek. Und hat sie so viele, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe sie nämlich tatsächlich nach Star Trek nirgendwo mehr gesehen. Dass sie jetzt hier in Battlestar aufgetaucht ist, fand ich super überraschend, als ich sie dann erkannt habe, weil ich dachte so, okay, wow, what?
Ich kenne sie auch nicht aus vielem. Sie hat in der 24-Staffel mitgewirkt. Ich weiß nicht, ob sie zweite oder dritte war, aber ich glaube auch eher in so einer größeren Nebenrolle. Ja, ich kenne sie noch, aber ich glaube, das war kurz nach TNG. Da spielte sie eine der vier Hauptrollen in einem grandios prominent besetzten Film, von dem auch kaum Menschen wissen, dass es den gibt. Aber wenn ich dir so sage, da spielen Brad Pitt, Juliette Lewis, David Duchovny und sie die Hauptrollen. Und der Film heißt California und trotzdem kennt den kaum jemand, obwohl es eine von Brad Pitts ersten großen Rollen war. Und eine von Juliette Lewis, so ein Serienkiller, Film über ein Serienkiller-Pärchen. Da war sie auch eben sehr, sehr gut drin. Wir haben den auch bei dem Bardos-Kino in meinem anderen Podcast-Format besprochen. Ich mag den ja ganz gerne, aber ansonsten bin ich da natürlich komplett bei dir. Sie ist jetzt auch niemand, der mir so im Gedächtnis geblieben ist aus vielen anderen Serien oder Filmstoffen. Von daher, ich weiß nicht, ist es vielleicht auch so ein bisschen nach getreu des Mottos Beggars can't be choosers, dass sie auch dann irgendwann sagte, ja, sieht jetzt nicht so geil aus, vielleicht nehme ich die Rolle einfach. Ja.
Ich hätte auch tatsächlich, kleiner Spoiler hier für Star Trek, wenn jetzt einer von den neuen Serien das noch nicht gesehen hat, muss er jetzt ganz kurz überspringen, aber sie kommt ja auch in Star Trek Picard vor, also sie hat ein Cameo.
Ach so, Und ich wollte gerade sagen, es hilft vielleicht, wenn man den Namen der Serie nennt. Wobei,
das
ist ja dann
nicht,
auch schon
dann
Spoiler.
Ich ja, genau. Ich grad, also von den neuen Serien, naja, egal.
Also alle Fall, neuen, ja.
Genau. Aber sie hatte ein Cameo, also in Star Trek Picard. Und da, finde ich, sah sie viel ähnlicher aus, obwohl sie ja deutlich älter ist jetzt natürlich, wie die Rolle, die sie jetzt hier spielt. Also eigentlich hätte ich sie schneller erkennen müssen. Nichtsdestotrotz, ich finde, Also ich finde sie optisch hier in Battlestar, ich weiß nicht, ich kann das so schlecht einordnen. Also sie hat schon so ein bisschen was so von Action-Barbie, oder? Also diese, also ich weiß, es klingt jetzt böse, wenn ich das so sage, aber diese braunen, langen Haare, sie wirkt sehr, das Problem ist, man fragt sich ja auch immer gleich als erstes, ist es vielleicht doch eine Zylonin? Oder ist es vielleicht doch eine Zylone? Oder habe ich ein ganzes Schiff mir voller Zylonen vielleicht gerade hier irgendwie an Bord geholt oder so?
Nein.
Naja, also ich meine, da taucht die Pegasus auf, entschuldige bitte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht irgendwie die Führung von Zylonen unterwandert ist, finde ich jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen. Und dann kommt sie ja da an und dann hat sie diese perfekte Frisur mit diesem perfekten Gesicht, so ein bisschen ja, puppenmäßig auch. Und ja, dachte ich mir auch so, okay, wow. Also theoretisch würde ich sie als Zylonin durchgehen lassen, so rein optisch. Aber ja, ich weiß nicht. Also, aber sie wirkt auf jeden Fall sehr cool. Also eine sehr coole Rolle.
Interessant. Ich wollte schon sagen spannend, aber das ist das zweitschlimmste Wort nach interessant. Weil ich habe es tatsächlich nicht so, ich habe weder damals noch heute mir die Frage gestellt, auch damals, als ich die Folge zum allerersten Mal sah, mich nicht gefragt, ist sie eine Zylone, weil ich glaube, ehrlich gesagt, also soweit hatte ich die Serie schon verstanden, dass das einfach ein bisschen ausgelutscht gewesen wäre. Man kann einfach nicht auf diesen Twist ewig und 3 Tage und immer wieder zurückgreifen, dass man sagt, ha, und die ist auch eine Zylonin und der ist auch eine Zylonin.
Ja,
und
also vielleicht so gar nicht mal so, ob sie jetzt eine Zylonin ist, wobei ich mich jetzt natürlich auch gefragt habe, aber dass einfach das, also das Schiff komplett, dass das Schiff halt unterwandert ist von Zylonen. Ich meine, wir wissen ja jetzt so, wir wissen ja auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da 17 Zylonen an Bord sind oder so, wenn dann sind es ja vielleicht 1, 2, 3, aber dass die vielleicht an entscheidenden Schlüsselstellen sind, wenn es nicht sie selber sein sollte, dann vielleicht jemand von ihren wichtigen Beratern oder so, die dann halt einfach da die Fäden ziehen. Also das hätte mich wirklich nicht gewundert, weil ich ja auch immer noch ehrlich gesagt ein bisschen zweifelnd bin und meine Bedenken habe, wie die es geschafft haben zu überleben. Das ist auch alles sehr suspekt.
Ja. Es ist, also die Serie ist doppeldeutig oder dreifach deutlich gespielt. Ich habe jetzt auch da wiederholt drauf geguckt und dachte, wie ist das Ganze jetzt zu verstehen? Da sitzen dann Rosalind und Adama und Kane in einer Szene zusammen und trinken da ein Schnäpschen oder 2 oder 3. Ja. Und sie erzählt so ein bisschen, wie sie quasi den Zylonen entkommen sind unter großen Verlusten und Opfern.
Ja, aber ich meine auch, aber warum sollten die Zylonen Schrottplatz angreifen? Ja. Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, gut, stellte sich ja dann in ihrer Erzählung heraus, dass da mehrere Battlestars lagen, weshalb dann natürlich da angegriffen wurde, weil die Battlestars zerstört werden sollten.
Ja.
Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum da mindestens 3 Battlestars an einem Schrottplatz lagen.
Ja. Schrottplatz? Nein, ich glaube, das war Wartungshalle oder so, sagt sie, oder Wartungsstation oder zur Wartung.
Okay, es klang auf jeden Fall. Also es war zumindest nicht irgendwie strategisch, also okay.
Ja, ich glaube, sie sagt Maintenance Station oder sowas.
Ja,
also
das war
so eine Wartungshalle.
Also
eine Wartungshalle, sage ich, Wartungsstation.
So ein bisschen ab vom Schuss an der Maintenance Station. Hm. Okay, und da schicke ich dann explizit meine Zylonen hin. Also,
Was heißt explizit? Also die Zylonen waren ja überall. Ich glaube, die haben einfach alles zerstört. Völlig undifferenziert, ob das jetzt strategisch wichtiger Standort war oder sonst was. Sondern einfach alles kaputt gemacht. Aber ja, du hast aber recht, das ist, weil du gerade sagst, es wirft einen Shade und so weiter. Auch das ist so ein bisschen eine Szene, die man sich angucken kann und sich überlegen kann als Teil des Publikums. Ich weiß nicht, ob ich dir traue.
Ja, und was ich aber auch nicht verstehe ist, also entschuldige bitte, wenn ich hier jetzt gerade mit meinem ganzen Kram komme, aber wir haben ja auch gesehen, dass die Galactica ja wirklich dieses große Problem hatte mit dem Zylonen-Virus, der ja dann sich quasi, also den sie kurz reingelassen haben und kaum war die Tür offen, ist alles irgendwie Richtung Ende gegangen. Und ich frage mich halt auch, wir sehen ja deutlich, dass die Pegasus eines der moderneren Battlestar-Schiffe ist, also so wie sie eigentlich sind, mit aller Computerausrüstung auch. Gerade auch im Vergleich wissen wir ja, dass die Galactica wirklich, du sagst es, ein Museumsschiff ist und deswegen ja auch so diese Möglichkeit hat, dass es da noch Telefone an der Wand gibt und sowas. Das gibt's ja in den regulären Battlestars nicht mehr und in der Pegasus auch nicht. Und ich frage mich jetzt halt, wie die es geschafft haben, sich um diesen Zylonen-Virus drumherum zu drücken, weil sie ja offensichtlich weiterhin reguläre Technik benutzen. Und das alleine ist ja schon ein Einfallspunkt für die Zylonen. Da muss auch kein Zylone kommen und die irgendwie haptisch irgendwie überfallen, sondern das können die dann einfach so machen, irgendwie über die Funkspuren oder was auch immer. Und das wundert mich auch. Also da wird ja so ein riesen Ding draus gemacht mit der Battlestar und bei der Pegasus spielt das keine Rolle. Deswegen bin ich da, wie gesagt, super suspekt, wie sie das eigentlich hingekriegt haben alles.
Ja, genau. Also es bleibt doch einiges im Dunkeln. Das wird ja auch erwähnt. Ja. Wir hatten mehrere hundert Menschen aus der Besatzung verloren. Das ist,
800?
Das
wird, wo ich auch so dachte, Moment mal, wo haben die denn verloren? Also bei diesem Angriff auf den oder wo, also ich habe das nicht richtig verstanden. Bei dem Angriff auf die, als sie da lagen, haben sie, ja gut, so habe ich es auch verstanden, okay gut.
Die werden genauso, wie es die Galactica auch macht, Kampfstern Galactica, die einfach dann ihre Vipers rausschicken und ihre anderen Kampfschiffe und dabei werden eben eine Menge Leute draufgegangen sein und dann schießt mal irgendwie so eine Flotte aus zylonischen Raidern in die Seite wahrscheinlich von der Pegasus, zerstört dann irgendwie so ein Lande- und Startdock oder wie auch immer. Also ich reibe, das ist jetzt reines Kopfkino von mir. Und dann gehen auch wieder 50 Leute drauf. Ich wollte nur sagen, da sind ja ein paar tausend Leute an Bord, soweit ich das verstanden habe, an Bord der Pegasus.
Also. Ja, es scheint ja aber auch, also natürlich wissen wir, dass aufgrund der Tatsache, dass Sadama das einzige große Kriegsschiff ist, das da eine ganze Flotte und damit auch eine Reihe von Zivilisten eben beschützt, dass darauf, also aufgrund dieser Tatsache, sind viele Ressourcen der Battlestar Galactica ja auch einfach erschöpft worden. Also wenn wir uns allein schon die Anzahl der Piloten angucken. Das war nämlich mein Gedanke, dass ich dachte, ach cool, wenn die Pegasus jetzt kommt, dann haben wir auch wieder genug Piloten, ja. Das ist auch sowas, warum hat die Pegasus bitte noch quasi alle Piloten und also die hat ja noch alle Ressourcen und dann frage ich mich halt auch, hängt das de facto damit zusammen, dass sie halt einfach keine Flotte zu beschützen hatte, weil ja offensichtlich, also und da finde ich, da sieht man im direkten Vergleich dann auch erstmal, wie viel Ressourcen diese Flotte, die damit am, also so als Schwanz mit dranhängt bei Adama, wie viel Ressourcen die eigentlich wirklich kostet. Weil ja einfach, also die Battlestar, die pfeift ja wirklich aus dem letzten Loch, was die nicht, also nicht nur was Materialien an sich angeht, sondern auch einfach das Personal, dieses Material zu bedienen.
Ja. Ich glaube, um die Details der...
Ja, es kommt ja offensichtlich noch ein bisschen was.
Des Überlebens, möchte ich mal sagen, des Entkommens der Pegasus. Ich weiß nicht, ob das zu deiner Befriedigung auch aufgeklärt wird in den folgenden Folgen und in dem einen Prequel-Film, den es dann auch noch gibt. Aber das ist, ich glaube, es lohnt sich nicht, dass sich so viele Gedanken mehr darüber
zu machen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir da keine Erklärung mehr bekommen.
Nein.
So das, was wir jetzt hier bekommen haben in dieser Folge, denke ich, wird das sein, was wahrscheinlich dann auch bleibt.
Ja, ja, ich glaube, es geht mehr um das Kontrastprogramm an dieser Stelle. Zu sagen, hier, die Pegasus ist größer und mächtiger und vor allem eben das so der maßgebliche, möchte ich mal sagen, Charakterzug, auch wenn das Wort sicher falsch gewählt ist, der Pegasus-Flotte ist, dass sie eben ihre Menschlichkeit zu großen Teilen offensichtlich drangegeben haben, wohingegen Adama und Rosalind sehr empathische Führer, Anführer, Leitfiguren sind, ist eben Kane und ihr gesamter Stab, auch die irgendwie die gewaltgeilen, vergewaltigungsgeilen da Leute an, das sind alles die kompletten Psychos geworden. Man merkt eben, was die diese Apokalypse, die Auslöschung der Menschheit mit denen gemacht hat, im Vergleich eben zu Dama, Rosalind und Co., die eben ihre Menschlichkeit beibehalten haben.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch, aber sie verargumentiert es ja auch und sagt, okay, wir sind im Krieg und ich habe hier das Kriegsrecht, also kann ich entscheiden. Und
Ja, und das ist ja auch niemand mehr, der sie gerade rückt, keine ausgleichende Kraft wie jetzt Rosalind für Adama, die ja auch gerne mal ihres Amtes enthebt, aber in letzter Konsequenz dann eben doch zu sehr respektiert. Um ihre
Meinung
nicht
aber vielleicht auch ein Tai, der ja auch dann zum Beispiel im Konflikt tatsächlich zu Adama gesagt hat, hier, du bist mein Typ, ja, also you're my guy, aber so, so und so. Und offensichtlich hat ja der Mensch, ist es CEO? Nein, wie heißt er denn? Also der Mensch, der die gleiche Position hat wie Tai auf der anderen,
genau,
auf dem anderen Schiff,
der
ist da offensichtlich nicht so.
Irgendwie sowas,
nicht so, nicht, also der hat diese kritische Rolle nicht.
Colonel Jack Fisk, Entschuldigung, ja.
Ja, was ich aber total verstehe, weil ganz ehrlich, ich würde mir auch nicht in den Kopf schießen lassen über so einen blöden, also über eine Kritik an meinem Chef. Also das ist ja, Teil meinte ich auch, und was hast du dann gemacht? Und dann meinte er so, naja, mir nicht in den Kopf schießen lassen, so.
Ich finde die Szene schon stark, ehrlich gesagt, weil man da, ich... ich kenne, das ist auch so ein gesichtsbekannter, Graham Beckle heißt der Schauspieler, der den Colonel Fisk spielt, da die rechte Hand von Kane. Ich finde die Szene interessant, weil man die auch sieht im Gesicht des Schauspielers und auch einfach in dem Tempo, in dem das vor sich geht. Der überlegt kurz, ob er dann hinterher sagt, ja, war natürlich nur ein Scherz, oder ob Teil jemand ist, der durchaus aufgeschlossen ist für diese Art von, sag ich mal, archaischer Machtdurchsetzung, Bestrafung, ja. Und er sieht eben, Ortei ist irritiert, schockiert und sagt dann, ach komm hier, Späßle.
Ja. Das fand ich dann aber auch cool, dass dann Teil direkt, also Schnitt-Szene mit Adama, ich kenne meine Soldaten, wenn die Wahrheit sagen. Also
Ja, Teil hat immer diese Lichtmomente, die retten seine Figur oft, wenn man so 3, 4, 5, 10 Folgen lang denkt, oh, ey, also wirklich die Mr. Inkompetenz von dem Herrn. Und dann hat er immer so Lichtmomente, wo ich denke, ja doch, also ein bisschen was hat er drauf.
Also ich meine, diese Folge ist natürlich auch deutlich dafür da, um einen Kontrast zu schaffen zu Adama. So nach dem Motto, dann wissen wir, was wir an ihm haben. So. Und aber dieser Kontrast wird natürlich auch geschaffen mit anderen Figuren, zum Beispiel eben mit Tai auch, den wir natürlich kritisieren, auch zu Recht kritisieren, für viele Dinge, die er tut und auch seine Drogenabhängigkeit und alles, was damit reinspielt. Aber im Endeffekt hätte ich lieber einen Tai als den anderen. Also, weißt du, da ist dann, also das ist wirklich so ein bisschen so ein, wir wissen, woran wir sind.
Ja. Ich mag die Folge sehr. Sie ist ein bisschen Battlestar-untypisch, gerade was so ihre Machart betrifft. Michael Reimer, der Regisseur, also Ron Moore und David Icke in ihrem gemeinsamen Audiokommentar, sie haben zwei aufgenommen, Ron Moore einen und dann die beiden auch nochmal einen gemeinsam für die Extended-Fassung, versuchen das so ein bisschen durch die Blume zu beschreiben. Aber ich glaube, letztendlich sagen sie, dass Michael Reimer ein bisschen müde war von diesem quasi dokumentarischen Filmstil und der einfach so ein bisschen mehr klassische Kinoeleganz haben wollte. Und deswegen sehen wir eben sehr, sehr viele Steadicam-Shots und nicht nur Handkamera-Gewackel. Wir sehen Dollys, wir sehen eben, wie die Kamera da so rund rotiert quasi um Kane und damals zum Finale. Das wirkt eben alles wie aus so einem hochwertig produzierten 90er-Jahre-Actionfilm, möchte ich mal sagen. alles so ein bisschen wertiger, so ein bisschen über normale Fernsehbilder dieser TV-Ära hinausgehend. Und das, finde ich, fällt schon auf, weil auch die Handlung einfach ambitionierter ist.
Aber es funktioniert für mich ganz wunderbar.
Ja, total. Ich bin ziemlich leid, ehrlich gesagt. Also ich habe gerade in der ersten Staffel hier und da gedacht, so, oh, ich hoffe, Britt-Marie ist mir nicht böse, wenn sie diese ganzen nicht so wahnsinnig attraktiven Fernsehbilder da sieht. Fast nur Close-Ups, immer Schulter aufwärts und rumgewackelt und Figuren verschwinden im Schatten. Aber mittlerweile, es bessert sich, ja. Was haben wir noch in der ersten Hälfte? Vielleicht kommen die wirklich spannenden Sachen erst so in der zweiten Hälfte dieser Folge. Ich finde den Score sehr toll, diese Gitarren, die da zu Beginn aufspielen. Als Kontakt aufnehmen.
Grundsätzlich, genau. Ich fand auch, dass die Musik hier ganz gut gepasst hat, tatsächlich mal wieder. Aber es gab ein, zwei Stellen, wo sie mir dann doch aufgefallen ist. Und das ist immer schlecht, weil wenn mir was auffällt, dann stecht es irgendwie heraus.
Ja,
und,
mir ist auch aufgefallen, aber positiv.
Diese Gitarren. Oh, okay.
die Gitarren zu Beginn, als sie Kontakt aufnehmen mit der Pegasus.
Fand ich auch super. Ja,
okay.
Die fand ich auch so. Nee, es war irgendeine, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, ich weiß nur, es war irgendeine Stelle, wo eigentlich nur so ganz belanglos, sag ich mal, Musik im Hintergrund irgendwie lief. War aber irgendwie so, dass die mir direkt auffiel. Und das ist dann immer schlecht, weil sie soll ja eigentlich genau nicht auffallen. Aber so grundsätzlich, ja, also wir verbeugen uns mehrfach immer noch und immer wieder vor hier unserem Musiker, der das ja alles ganz wunderbar macht. Also auch wenn natürlich ein paar manchmal seltsame Töne dabei sind, aber okay.
Ich habe es selber auch nicht gemerkt. Moore sagt in dem Kommentar, dass in der Kurzfassung die Musik mehr on the nose sei, im Sinne von, man müsste schneller an den Punkt kommen von Seiten des Publikums, indem man Admiral Kane misstraut. Und er meint, in der Extended-Fassung wäre das relativ leicht, weil man viel Zeit mit ihr verbringt und dann auch das Gefühl hat, ich glaube, der ist nicht zu trauen. Und eben in der Fernsehfassung fehlen ein paar Szenen und er meinte, da muss einfach die Musik das rausholen und dann extra ominös aufspielen.
Okay.
Ich habe es nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ich habe die Kurzfassung lange nicht gesehen.
Ja, und diese ganzen Bemühungen sind ja dann wohl auch anerkannt worden von der Industrie, weil sie waren ja dann nominiert für den Hugo Award.
Ja, unter anderem, genau.
Ja, cool.
Ja, Trisha Helfer hat auch für ihre Darstellung einen Schauspielpreis gewonnen. Der sagt mir nichts. Ich habe tatsächlich auch vergessen, wie der heißt. Aber gut für sie. Also ich meine, gut für sie vor allem, weil sie eben vorher nur als Model gearbeitet hatte und überhaupt keine ausgebildete Schauspielerin ist, soweit ich das weiß, hat sie tatsächlich ihre Sache auch sehr, sehr gut macht. Und hier noch eine Nummer 6 Kopie spielen darf. Ja.
Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich habe ja meine Probleme mit, also wenn die Frisur so ganz anders ist, dann bin ich immer so, also auch hier fand ich jetzt, wenn sie da so liegt, mit diesen, also ich meine, gut, sie ist ja auch grün und blau geschlagen und so weiter und hat ja auch so, aber also ich habe sie auch nicht auf den ersten Blick erkannt, weil diese Frisur so ganz anders war und ich dachte so, ist sie das oder ist sie das nicht? Und dann zoomte ja die Kamera so ran und ich dachte, ja, vielleicht ist sie es, aber ich fand es jetzt nicht so eindeutig und dann meinte dann ja aber natürlich Head Six, das bin ich und ich sage, Gott sei Dank.
Ja, ja.
Gott sei Dank hat es gerade einer laut gesagt.
Nein, das ist schon richtig so, genau, natürlich, weil sie auch durch all diese blauen Flecken und Wunden dann irgendwie angeschmissen bekommen hat, ohne Make-up, in einem anderen Outfit. Ich dachte auch,
diese kurzen, verstrubbelten Haare und dann auch dieses nicht Platinblond, sondern eben ja, so ein weiches, warmes Blond und so, ja, ja.
Es zahlt sich auf jeden Fall aus, dass wir mittlerweile sehr, sehr gut die Figurenzeichnung der einzelnen unserer Protagonisten da kennen und dann eben auch verstehen, wie die auf was reagieren. Ich fand zum Beispiel sehr, sehr bezeichnet, dass eben halt quasi da die Truppen von Kane an Bord der Galactica kommen und Kara und Lee ihre eigentlichen Position entheben oder versetzen und Kara eben wieder typischerweise total ungehalten reagiert und frag this, frag that und so und Lee versucht diplomatisch zu bleiben, selbst als ihn der andere Captain da in Daddy's Boy nennt. Ich finde es beneidenswert. Manchmal würde ich mir einfach mal zu lang, aber ich glaube, er schlägt nur Kara.
Ich frage mich, natürlich ist hier Adama Junior, weil natürlich ist Lee sein eigener, selbstständiger Mensch und Typ und so. Ich frage mich aber, wie viel von Adamas absolutem Vertrauen oder absoluter, ich will gar nicht, wenn ich von Hörigkeit rede, klingt das so negativ, aber seiner Überzeugung, dass das Militär halt immer recht hat und dieser völligen Unterwerfung der militärischen Regeln und der militärischen Hierarchie, wie viel davon er doch seinen Söhnen vielleicht mitgegeben hat. Also natürlich, klar, Lee hat ja auch, ich meine, der hat revoltiert und wir wissen, er ist eigentlich ein Verräter und so. Das heißt, wir wissen, er kann sich auch grundsätzlich gegen diese Regeln stellen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, gerade auch in dieser Szene, dass so dieses absolute Nicht-Hinterfragen von militärischen Regelungen und Hierarchien, dass das so ein bisschen ist, was ihm der Papa mitgegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich frage mich das. Habe mich das gefragt, als er alles geschluckt hat. Nichtsdestotrotz, ja, also ich finde, das ist zum Beispiel auch was mit dieser Figur, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Weil auf der einen Seite wird er uns präsentiert als jemand, der durchaus Regeln hinterfragt, die er für sinnlos erachtet. Aber gleichzeitig ist er doch auch immer derjenige, der sich militärische Hierarchie unterwirft. Es kommt wirklich selten vor. Also wir hatten ja nur diesen einen wirklich großen Bruch, aber da ging es ja auch wirklich um was. Also da frage ich mich eben, ob er so lange folgt, bis er einfach merkt, es geht nicht mehr.
Ja, das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Gespräch haben, so oder so ähnlich. Die sind eben schon sehr
aber ich finde es halt für ihn, er ist halt nicht so eine eindeutige Protokoll. Figur.
Ja.
Naja, aber auf jeden Fall genau war es dann wieder mal, ja, war es so weiß, war so,
Es ist, man sieht ihm zumindest an, dass er das alles nicht so geil findet. Es gibt doch schon diese sehr offenkundige Rivalität zwischen ihm und dem Pegasus-Captain hier der Viper-Flotte, dem CAG, dem anderen. Dennoch, also er sagt, ich höre oder yes, Sir, aber letztendlich, man merkt natürlich, wie es in ihm brodelt.
Ich muss kurz gestehen, ich hatte vergessen, dass die Abkürzung für diese Bezeichnung CAG ist und habe dann die Szene gesehen und dachte, hä, wieso fragt er denn nach einem Bierfass? War so, hä? Also dieses hat überhaupt keinen Sinn für mich ergeben, weil ich so, Moment, mal Spur zurück. Also, okay.
Ich glaube, bevor wir jetzt hier zu dem Teil rund um die gefangene Six-Kopie und all das, was darauf folgt, kommt, wollte ich doch erwähnen. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, aber wenn es so gedacht war, dass wir zumindest als Publikum die Möglichkeit ins Auge fassen sollten, dass das Aufeinandertreffen mit der Pegasus wirklich positive Konsequenzen hat für die Galaktik, auf den Rest der Flotte, dann finde ich es nicht besonders überzeugend. Weil ich meine, obwohl wir diese Momente haben, in denen eben hier Tyrell und Kelly und die ganze Crew neue Ersatzteile kriegen für die Schiffe und hier Lieutenant Gator die ganzen Daten geliefert bekommt.
Das finde ich viel wichtiger, diese ganzen Backups vom PC-System.
Ja. Schon, aber ich glaube schon, dass die Szenen dafür da sind. Die sind auch teilweise nur in der Langfassung drin. Ich glaube sogar beide nur in der Langfassung drin. Ich dachte mir schon, na, mich überzeugt das nicht. Ich finde gut, dass sie da sind, weil ich freue mich immer, wenn hier Schauspieler wie Alessandro Giuliani, der Gator spielt, was zu tun kriegt und dann auch noch improvisieren kann. You got any porn in there? Was ich ganz lustig fand, ehrlich gesagt. Was auch so in der Fernsehfassung natürlich nicht drin war. Es ist lustig, aber es überzeugt mich nicht in dem Sinn, dass ich sage, ja, vielleicht sind die doch alle ziemlich cool.
Ich hab mir nur gedacht, am Ende dann der Folge, Gott sei Dank haben sie die Ressourcen bekommen, bevor sie sich zerstritten haben. Das war so mein Gedanke. Also vorher noch schnell was abgestaubt. Aber ja. Ich fand tatsächlich aber grundsätzlich gut, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, wie sie dann das erste Mal aufeinandertreffen, wie er dann auch die Pegasus-Crew an Bord kommt und wie sich alle freuen und so weiter. Also das ist ja durchaus doch ein sehr positiver, wird ja positiv erstmal aufgenommen, ja. Mhm. Das fand ich irgendwie gut. Also man merkt auch so diese Erleichterung und diese Freude, also da sind offensichtlich noch Überlebende da draußen, wir sind nicht alleine und es ist möglich zu überleben und ja, irgendwie so. Also, ja.
Ja. Vielleicht bringe ich auch die Abfolge der Ereignisse gerade ein bisschen durcheinander. Für mich war es, glaube ich, in dem Moment vorbei mit dem, ach, da wird irgendwas Gutes draus, als eben hier Lee und Kara abkommandiert werden. Bis dahin dachte ich auch noch, ja, Kane ist natürlich, ich meine, klar, Dama mag darüber grummeln, dass er jetzt abgelöst wird quasi von einer jüngeren Frau, falls das ihn irgendwie stört, aber ja, aber von irgendeiner anderen Person. Ich habe ihn jetzt genauso gestört, wenn es ein alter Dude aufgekreuzt wäre mit einem dickeren Schiff. Vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise, aber die Konsequenzen wären die gleichen gewesen, weil militärisches Protokoll und so.
Ja.
Aber es gab zumindest so eine Weile noch die Möglichkeit, dass es irgendwie sich zum Guten wendet. Aber in dem Moment eben, in dem Kane diesen, wie ich finde, also für uns als Publikum, glaube ich, nicht nachvollziehbaren Entschluss fällt, ja, lass mal irgendwie so die fähigsten Kampfpiloten von der Galaktika abziehen und bei uns einbinden, dachte ich, nee, jetzt haben sie verkackt. Also war meine Auffassung.
Ich musste übrigens auch wieder schmunzeln. Also die Figuren, die uns hier präsentiert werden, sind auch irgendwie so, ich sag mal, leicht verzerrte Spiegelbilder. Also zum Beispiel ja auch der Keck von Pegasus ist im Grunde eigentlich ein Lia Dama, also optisch zumindest. Was ich auch total lustig fand. Das Erste, was natürlich, ja, aber ganz ehrlich, das Erste, was dann Starbuck auch macht, ist flirtmäßig ihm schon so entgegentreten, wo ich dachte, behalt deine Hände mal bei dir jetzt. Sag mal, atme einmal durch, ja, ganz ruhig.
Es ist tatsächlich lustig. Ich habe auch wirklich breit gegrinst, als sie zum ersten Mal aus diesem Raptor da an Bord der Galaktik kommen und aus dem Raptor treten. Und da sind dann eben, klar, ist so ein Lia Dama-Klon. Dann ist eben quasi so dieser Colonel Fisk da, was auch eine Variation ist von Colonel Ty. Ich glaube, sie haben es drauf angelegt, tatsächlich. Oder einfach Central Casting und haben den geschrieben, schick mal bitte einen tollkühnen jungen Piloten und dann kriegt man den genau den zurück.
Wenn ich das Casting machen würde, hätte ich mir ja einfach einen Spaß draus gemacht, einfach genau die gleichen Casting-Beschreibungen rauszuschicken wie für die Originalserie und dann einfach so ein bisschen, ja, also wie so ein leicht schiefes Spiegelbild einfach zu besetzen. Es hat ja dann schon so ein bisschen was von irgendwie so, was weiß ich, das ist das Paralleluniversum oder so, ja, also was wäre mit uns passiert, wenn?
Ich war auch gerade gedanklich beim Star Trek Spiegeluniversum und dachte, noch lustiger wäre gewesen, wenn tatsächlich einfach Jamie Bamber mit einem angeklebten Bart rausgetreten.
Ja, naja, aber gut, also jetzt haben wir hier genau die Crew und ja, ansonsten, ich überlege gerade.
Es gibt doch diesen Kurzfilm, den ich zumindest erwähnen möchte, das war mir nicht ganz klar, worauf das hinausläuft. Auch der Moment, der, glaube ich, nur in der Langfassung enthalten ist, als Dama Kara, als sie ihr sagt, nee, ich weiß, der Befehl ist scheiße, von wegen, sattle mal um auf die Pegasus, aber mach das. Gibt er ihr noch so quasi als Warnung mit, weil sie ja eben sehr renitent darauf reagiert, sie haben es auf euch abgesehen oder auf dich abgesehen. Und dann sagt eben Lee, sie haben uns alle abgesehen.
Und
dachte ich mich, so sehr ich die Extraszenen mag in der Langfassung, dachte ich, ja, also aber man muss nicht nur mal für uns ausformulieren.
Gesagt.
Ja, es wird für mich so ein bisschen ausformuliert, paranoid, was wir eh schon wissen.
Ja, natürlich, klar. Und was mir noch aufgefallen ist als sie dann der Crew ja vorgestellt wird und auch der Präsidentin und so weiter, und sie sagt ja nichts, aber also die Kommandantin von der Pegasus, sie sagt ja nichts, aber sie wirft dann immer so schäle Blicke. Also als ihr dann eben die Präsidentin vorgestellt wird und die Präsidentin ja dann noch ganz charmant eigentlich sagt, ja, es ist eine lange Geschichte. Und das Erste, was ja dann ihr Kommentar ist zu Adama, ist ja dann die Sekretärin für Ausbildung und Schulen, Fragezeichen und so, also so wirklich so super skeptisch. Und aber auch als ihr Bolter vorgestellt wird, das fand ich bemerkenswert, also das ist mir aufgefallen, als sie dann meinte, ach, Mr. Bolter, und ihm dann so die Hand gab und meinte, schön, sie kennenzulernen und so. Und ich dachte so, also dass sie ihn wirklich so auch sofort erkannt hat und auch sofort zur Kenntnis genommen hat und so. Also ich meine, wir wissen ja, das muss eigentlich nichts heißen, weil wir wissen, Bolter ist ja eine bekannte Persönlichkeit. Also das wäre genauso, keine Ahnung, wenn du da auf dem Schiff
bist. Ist der Richard David Precht des Battlestar-Universums.
Ja, oder da stünde ein Bill Gates oder so. Also ich meine, das Gesicht kennt man. Okay, ja. Aber
Dein Vergleich ist besser, Entschuldigung, ja.
Aber trotzdem ist mir das aufgefallen, weil es offensichtlich für sie wichtig war. Und ich habe mich dann auch gefragt, deswegen, ich war ja immer noch so ein bisschen skeptisch, ist sie eine Zylonin, ist sie keine Zylonin, wieso kennt sie Bolter und so, weißt du, so, ja, ich weiß nicht. Also, ob sie sich da mehr erhofft hat an innerem, also an Zugang zu den Zylonen oder zu ihren eigenen zylonischen Gefangenen, ich weiß es nicht.
Darüber können wir gleich reden. Ja. Interessant auf jeden Fall, dass ja bei ihr an Bord anscheinend Frauen überhaupt keine Führungsposition besetzen, außer sie selbst eben. Sie ist umgeben von Dudes mittleren Alters, irgendwie so richtigen, wie du schon sagst, Haudegen, so gestandenen Kerlen, so richtige Kerle. Und da ist eben überhaupt kein Äquivalent dessen da, was sie ganz, was wir vielerorts an Bord der Galaktika oder in der Galaktika-Flotte sehen, eben auch Frauen in führenden Rollen, und sie ist eben da ziemlich alleine. Aber ich meine, da hat man sich eben auch Gedanken gemacht beim Casting. Ich finde das ganz spannend, ehrlich gesagt. Insofern wirkt trotzdem sie eben eine relativ junge Frau ist in der Führungsposition. Insgesamt natürlich die Pegasus rein in Sachen Besatzung viel, viel rückschrittiger und konservativer und archaischer eben als die Galaktika. War nur mein Eindruck. Der zweite Teil unserer Story, der führt uns zumindest in Teilen auf die Pegasus. Und zwar, Bolter besucht die Gefangene Gina. Warum die so heißt, dazu gleich. Eine Kopie von Nummer 6 an Bord der Pegasus. Die Zylonin wurde offensichtlich schwer misshandelt. Bolter versucht sich am Austausch mit ihr. Ein ähnliches Schicksal droht der Gefangenen Sharon an Bord der Galactica. Doch Tyrell und Tilo können ihre Vergewaltigung durch ein Mitglied der Pegasus-Crew in letzter Sekunde verhindern. Oder können sie das? Ich glaube, die Vergewaltigung geht ein bisschen weiter in der Langfassung. Mhm. In der Fernsehfassung lässt er ungefähr gerade erst seinen Schlüpper runter, dieser widerliche Typ. Und in der Langfassung geht es dann noch ein paar Sekunden weiter.
Ja.
Dieser kommt dabei ums Leben, also der Verhörspezialist, nenne ich ihn jetzt mal.
Thorn, oder? Ja.
Genau. Und Hilo und Tyrell werden ohne Verhandlung von Admiral Kane zum Tode verurteilt. Adama fordert die Herausgabe seiner Crewmitglieder, doch Kane verneint, worauf Adama den Angriff auf die Pegasus befiehlt. Kane ordert ihre Viperflotte zum Gegenangriff. Ja, Gina heißt die Figur, die gefolterte, misshandelte Zylonin, das, ich glaube, ist als Nickname entstanden, als Variation von Gino, Galactica in Name Only. Das war damals wohl so im Fandom oder Anti-Fandom zu der Serie, war es so Battlestar Galactica Classic Hardliner, wie sie die neue Serie nannten. Also Galactica in Name Only, Galactica nur dem Namen nach. Und er dachte, ach ja, dann benenne ich danach mal eine Figur.
Okay. Weil,
Ron Moore ist eben auch so ein kleiner Edgelord. So.
Ja, okay.
So weit. Wir haben ja bereits gesagt, bis wir Trisha Helfer als Six erkannt haben oder als Six-Kopie, ist eine Minute vergangen. Darüber hinaus geht, was sind deine Gedanken zu dieser Fortführung der Handlung?
Ja, also natürlich ist hier der große Reveal, sage ich mal, die Tatsache, also anders, was heißt der große Reveal? Also in der Story mit dem Personal, das in den Kopf geschossen wird, da kann man ja vielleicht noch sagen, okay, er meint, es ist ein Scherz, wer weiß, ob das alles irgendwie so stimmt oder so. Aber die Tatsache, dass sie jetzt ja offensichtlich Foltermethoden also befürwortet, wir sehen ja zuerst erstmal nur, dass da jemand liegt, der wirklich komplett zerstört ist, körperlich und mental vor allen Dingen auch. Und sie trägt ja Fesseln an den Füßen und an den Handgelenken, aber auch am Hals. Also, und die sind deutlich blau und grün und aufgerieben und entzündet. Also offensichtlich hat sie da versucht, auch sich zu befreien, und sonst sieht es ja nicht so aus. Plus sie hat ja eben diese blau und grün geschlagen einfach. Also das heißt, es ist deutlich, dass sie gefoltert wurde. Und offensichtlich ja auch jetzt so lange und so oft, und dass sie ja da mental jetzt dem auch nicht mehr standhalten kann.
Ja.
Also die Tatsache, dass das alles so akzeptiert wird, dass das eine Selbstverständlichkeit ist und dass da auch keiner irgendwie mit der Wimper zuckt, sagt eigentlich, finde ich, schon sehr, sehr viel aus. Und dass das dann aber tatsächlich auch, dass auch Vergewaltigung ein Teil der Tortur ist.
Hm.
Ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich, wenn man sich anguckt, wie Militär gefoltert wird. Also würde ich als Laie jetzt vermuten.
Ja.
Aber es ist natürlich wirklich schrecklich. Also das ist für mich, ist das schlimmer, als wenn du geschlagen wirst. Also wenn es so um Vergewaltigung und, also ich weiß nicht, also für mich war das schlimm. Ich habe dann eben, und deswegen irgendwie wog das für mich auch deutlich schwerwiegender. Und das ja aber dann auch eben so diese Szene mit Tyrol und Hilo, wo ja die andere Crew einfach auch ganz selbstverständlich darüber redet, dass es irgendwie ein Ding ist, bei denen Gangrape stattfinden zu lassen an dieser Zylonin. Kein Wunder, dass die so kaputt ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist auch so selbstverständlich. Also das, was mich, glaube ich, noch am meisten mit da irgendwie auch mitgenommen hat, war, dass es so eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, also das ist keiner sagt irgendwas, keiner hat da irgendwie moralische Integrität oder so, und nein, sogar die Chefin befiehlt es wahrscheinlich auch noch, oder wenn sie es nicht befiehlt, dann guckt sie wenigstens nicht hin und bestraft da auch nichts oder so, und ich ramble jetzt hier ein bisschen, aber ja, das war irgendwie, ich fand das alles ganz schlimm.
Es ist auch alles ganz schlimm, deswegen wollte ich dir auch nicht ins Wort fallen, weil mich natürlich auch da dein Blick auf das Ganze interessiert. Und ich die natürlich auch respektiere. Ich finde es auch schlimm. Ich glaube, ich muss vielleicht ein bisschen einfach mehr abstrahieren als männlich gelesene Person oder wie auch immer man das umschreiben sollte.
Ich glaube, das ist auch einfach eine persönliche, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das mehr so die weibliche Perspektive in dem Fall ist.
Nein, es ist schlimm.
Oder eine persönliche Perspektive, ja.
Es ist tatsächlich doch mal eine Grenzüberschreitung, ob es tatsächlich de facto eine ist, ob man das irgendwie messbar machen kann, objektiv beurteilbar, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich, habe es auch als so wahrgenommen, auch damals schon, weil ja die Parallelen zu dem, was gerade in den USA vor sich ging, nach 9-11 und War on Terror und Folter in Guantanamo Bay und so weiter, offensichtlich sind. Ich finde gut, ehrlich gesagt, dass wir mittlerweile gut 20 Jahre entrückt sind und das nicht mehr so offenkundig ist, dass man das eben guckt und denkt, ah, okay, das ist also der Kommentar der Serie zur aktuellen Politik der US-Regierung. Mhm. So kann man das vielleicht ein bisschen, im weitesten Sinne, das macht sich besser, aber unbefangener, genießt das auch das falsche Wort.
Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Rezipieren, wie auch immer. Aber ja, das ist nochmal so eine so eine Grenzüberschreitung mit der Vergewaltigung, vor allem dem, wie du schon richtig sagst, gegen Ende, wenn dann man dann eben feststellt, die ganze Pegasus-Besatzung oder große Teile davon sind so weit entmenschlicht, dass es so komplett normalisiert wurde, dass Vergewaltigungssprech so einfach Teil des üblichen Locker-Room-Talks ist unter Boys und so, und man tauscht sich aus und hat irgendwie schon das zweite Bier intus und, weißt du, die letzte, der nächste wird sehr auch besorgen. Ich denke mir so, oh wow, das ist doch nochmal Next Level ekelhaft. Und stand wohl auch nicht so in dieser Drastik im Skript, deswegen ist wohl auch von Seiten der Produzenten, also Moore und Ike, auch wirklich Stress gab mit dem Network, die gesagt haben, so explizit stand das aber nicht da drin. Da stand dann ungefähr nur so drin, er droht ihr ungefähr Gewalt an. Und Grace Park hat dann auch in Absprache mit dem Regisseur gesagt, du, wir gehen einfach nochmal einen Schritt weiter und lass es zu, ich spiele das. Und das ist irgendwie auch ganz, ganz spannend, was sie dann letztendlich daraus gemacht haben. In der Umsetzung, weil natürlich immer noch so unter den Guidelines von Basic Cable, ne, man darf nicht alles zeigen, es darf nicht zu explizit sein. Und,
ja, deswegen fand ich es tatsächlich auch überraschend, aber das war dann vielleicht auch eben die Extended Version, die ja dann auf DVD erschienen ist, dass tatsächlich so deutlich und lange dann eben auch diese Rape-Szene gezeigt wurde, als wir da dann eben dazu kommen, dass da der Thorn oder dass der da halt einfach wirklich, das hast du ja gesagt, sieht man in der 45er-Minuten-Folge halt nicht, dass er sie dann wirklich vergewaltigt und dass es da auch zu Penetration wohl kommt.
Es ist wenig mehr zu sehen. Ja, man sieht tatsächlich kurz bevor Hilo und Tyrell da in die Zelle stürmen, dann einfach eine Totale, in der er eben offensichtlich gerade dabei ist, sie zu vergewaltigen. Und das ist eben so eine Einstellung, die vielleicht auch nur eine halbe Sekunde dauert, die eben fehlt, aber die eben die Kurzfassung ein bisschen anders wirken lässt. Ich meine, für Sharon, beziehungsweise also ihre Schauspielerin, also aber vor allem für ihre Figur macht es einen Unterschied. Ich glaube, für das, was grundsätzlich die Handlung hier zeigen will, wahrscheinlich nicht. Ja. Kilo und Tyrell haben das Schlimmste verhindert und
Ich frage mich halt jetzt tatsächlich, diese Figur, also Sharon, die wir hier jetzt haben, was dann am Ende die Konsequenz daraus ist, weil, also eigentlich bestätigt ja die Pegasus und ihre Crew ja eigentlich das, was die Zylonen ja auch der Menschheit vorwerfen.
Ja.
Also es ist ja genau, also sie, es ist ja genau das, was der Menschheit vorgeworfen wird und genau das passiert. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, wenn ich jetzt Sharon wäre, wüsste ich gar nicht, wie ich mich da zur Crew der Battlestar Galactica irgendwie stellen würde, nachdem ich de facto da ja vergewaltigt worden bin, in Gefangenschaft. Also ich weiß es, ich weiß nicht. Also mich würde nicht wundern, wenn sie jetzt zur absoluten Antagonistin werden würde.
Mehr als kann ich dazu nicht sagen, weil ich nichts verraten möchte. Ja. Es ist auch, es fühlt sich ein bisschen merkwürdig geschmacklos an, jetzt zu sagen, ah, lass mal drüber spekulieren, aber die Frage ist natürlich legitim und es bleibt abzuwarten. Ich meine, wir haben, glaube ich, schon ein gutes Gefühl für ihre Figur, auch jetzt mit Blick auf darauf, wie sie eben das handhabt mit dieser, also sie wird ja jetzt auch bisher von der Galactica Crew nicht eben mit Samthandschuhen angefasst und zeigt sich weitgehend, ich möchte nicht sagen reuevoll, aber verständnisvoll, zumindest unterwürfig und revoltiert bisher nicht.
Aber
und
es bleibt halt recht, alles, dass sie alles, also
auf dem Level schmeißt das Ding in die Zelle, Menschen nicht, also auf Zylonen.
Ja, okay, da hast du recht, stimmt. Ja.
Schmeißt das Ding in die Zelle.
Ja.
Aber ja, es gibt natürlich, ich möchte mal mutmaßen, basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben, auch, es wird ja auch angedeutet, dass sie sich regelmäßig mit Hilo unterhält. Es gibt einen Dialog mit ihr und Terrell, von dem wir nichts sehen, aber von dem wir zumindest wissen, dass er stattgefunden hat, dass sie natürlich da auch wahrscheinlich eine differenzierte Haltung zu entwickeln wird und jetzt nicht hiernach sagen wird. Vermutlich, wie gesagt, also ich verrate nichts, aber basierend auf dem, was wir bisher wissen, würde man spekulieren, sie kann da schon noch mal differenzieren. Aber sowas ist natürlich trotzdem so traumatisierend. Massiv traumatisierend und übergriffig, dass es natürlich auch zu anderen Dingen führen kann, theoretisch. Ja. Was hältst du von Balters Strategie, sich gegenüber, also der Zylonin, Gina nennen wir sie mal, weil Ron Moore sie so nennt, zu offenbaren und sagt, ich hatte diese Liebesbeziehung mit einer anderen Zylonin, die so aussah wie du auf Caprica?
Ich war ein bisschen, also ich fand es ein bisschen heikel, weil da ist ja eine Kamera in der Zelle. Also der erzählt da jetzt einfach quasi einfach Adama oder wer auch immer dazu guckt, oder vielleicht auch der Pegasus, noch viel schlimmer, dass er einfach, ja, ein Verräter ist.
Ja.
Und ich dachte so, okay, wow. Ich finde es als Zugang zur Six, also zur, oder zu Gina, finde ich es jetzt eigentlich ganz clever.
Ja.
Aber es wäre mir halt zu heikel, das so zu offenbaren, an einer Stelle, wo ich das, wo ich weiß, ich werde beobachtet. Also, ja, aber okay, das ist vielleicht einfach ein Logikloch.
Oder er spekuliert einfach darauf, als in der, doch, ich denke aber schon, dass es die gibt. Aber ich meine, als Vizepräsident und wissenschaftliche Koryphäe, denke ich mal, er könne sich da ganz gut rausreden.
Ja,
also
mutmaße
ich mal, wenn die auf ihn zukommen würden, würde er sagen, ja, das war natürlich einfach nur meine Taktik, das habe ich natürlich völlig frei erfunden. Also von daher, er hat sich schon aus ganz anderen Sachen rausgeredet. Und,
ich frage mich ja, wie viel Gina von der Beziehung von Balta und der anderen Six weiß, weil wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Sharon ja Erinnerungen hat an die Beziehung mit Tyrell. Mit Tyrell und Tyrell. Oh.
Tyrell.
Genau. Also, dass Gina, dass Sharon Erinnerungen hat an die Beziehung mit Tyrell. Und ich frage mich dann, ob diese Six quasi auch noch Erinnerungen hat von der Zeit von vor dem Angriff. Weil da war ja offensichtlich Six lange mit Balta zusammen. Also die hat sich da quasi eingeschlichen sozusagen in seinen Lebensalltag.
Ja.
Also vielleicht ist da auch noch was irgendwie übrig. Und aber er schafft ja offensichtlich einen Zugang zu ihr zu bekommen, weil sie ja anfängt zu essen. Also das ist zwar der allerniedrigste Überlebensinstinkt, aber es ist zumindest ein Überlebensinstinkt, der da aktiviert wird von ihr.
Ich fand's generell stark, alle Szenen mit Trisha Helfer und James Callis, der hier Balter spielt.
Aber überleg mal, die liegt ja einfach nur rum. Also die spricht ja auch gar nicht und gar nichts. Und trotzdem finde ich, ist da echt eine sehr tolle Präsenz auch. Also da muss man auch echt den Hut ziehen vor der Schauspielerin. Das ist wirklich, also schauspielerisch wirklich. Und dann überlege ich auch, es ist halt die erste größere schauspielerische Verpflichtung oder der Vertrag, den sie hat. Also eine ihrer ersten schauspielerischen Arbeiten. Und da sage ich, okay, wow, also talentiert ist die Frau auf jeden Fall.
Ja, Moore und Ike, ich glaube, Moore sagt, ich glaube, Ike eher sagt das, weil er näher ist an der Produktion und Ron Moore eben hauptsächlich so auf einer konzeptionellen Skriptebene auch mehr für die Serie tätig, sagt auch, dass Trisha Helfer anders als James Callis eigentlich Angst vor gar nichts hat, vor allem wenn es um Nacktheit geht oder um ja. diese ganze Sexszene, meinte er, ihr macht das gar nichts aus, weil sie eben aus einer vorherigen Karriere ist einfach gewohnt, sich quasi auf einen Fingerschnipp hin auszuziehen oder, ja, oder ja. umzuziehen, wohingegen eben James Callis immer dann irgendwie der Angstschuss auf die Stirn tritt jedes Mal, wenn sie da irgendwie so eine intime Szene miteinander haben. Ja. Und er auf der anderen Seite eben schauspielerisch so viel weiter ist als sie, aber auch davor hat sie irgendwie keine Berührungsängste. Ich finde es auch interessant, das zu hören. Es ist, ich glaube, es gibt wenig so Karrieren, die tatsächlich so gut gestartet sind wie ihre. Ich habe ja bereits in der ersten Staffel gesagt, es gibt hier und da auch so, finde ich, durchaus Schauspielerinnen, die sich noch so ein bisschen entwickeln mussten. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch Grace Park, die hier Sharon spielt, oder Boomer, wo ich öfter in der ersten Staffel auch dachte, ah, das ist echt ganz schön viel emotionaler Ballast, den die hier transportieren muss. Und
ja, und aber manchmal auch so ein bisschen Cardboard, ein bisschen sehr steif alles und so.
Ja, ja. Hier hat man auf jeden Fall mehr Platz zum Atmen. Ich finde, sie machen hier fast alles richtig. Wie gesagt, es gibt so zweite Momente, wo ich denke, ja, es ist so ein bisschen zu offensichtlich, wird uns hier jetzt formuliert, dass die Crew der Pegasus zu überwiegenden Teilen böse ist. Ja. Ansonsten finde ich das aber auch rundum gelungen. Und ich finde, dass man eben mit Michelle Forbes so ein zumindest Seriengesicht hat, sie war ja auch in Homicide, Life on the Street in späteren Folgen. Also sag mal so, man kennt sie gerade auch im Sci-Fi-Fandom. Das hilft eben auch sehr, weil das spart eben auch die Zeit ein bisschen ein, um eine Figur mühevoll zu etablieren. Ja. Man kauft durch ihr Casting und ihr gesamtes Auftreten hier einfach schon so einen gewissen Typ mit ein und das spart eben ein wenig die Mühe, so skriptseitig mühevoll zu etablieren, was sie hier für ein Hardliner ist. Aber eben auch durch das Casting des Typen, der hier den Colonel spielt und eben erzählt, ja, weißt du, die bringt schon mal jemanden um, wenn er nicht hört.
Ja, ja, ja. Und man darf ja nicht vergessen, du sagst ja jetzt, es wirkt auch alles schon so ein bisschen übertrieben, dass man sagt, oh Gott, die ganze Crew der Pegasus ist irgendwie böse. TM. Ja. Aber hier muss man ja auch dazu sagen, das ist das, was übrig geblieben ist. Also ich gehe mal davon aus, dass sie die Quertreiber, die vielleicht eine moralische Instanz gewesen sind oder Leute, die ihr da halt irgendwie nicht im Plan gepasst haben, dass die schon mal ausgelöscht hat. Erschossen oder eingesperrt und dann erschossen oder eingesperrt und die Luftschleuse rausgeschmissen oder so. Also das heißt, das, was jetzt da übrig ist auf dem Schiff, das sind entweder Hardcore-Beipflichter, also die gleiche Meinung haben, oder aber Mitläufer, die sich nicht trauen, aufzumucken, in Anführungszeichen. Und das ist aber natürlich auch nicht besser. Also das heißt, deswegen finde ich, kann man schon sagen, okay, die ganze Pegasus ist quasi ein Problem.
Ich habe auch gelesen, dass gemäß militärischem Protokoll auf der Pegasus, wenn eben Kriegsrecht herrschen würde, dieses Vorgehen von wegen, ich verurteile jemanden zum Tode, tatsächlich rechtlich unproblematisch wäre in dieser Situation. Dass eben Adama, dass es nur Adamas Menschlichkeit ist, die ihn eben sagen lässt, mach das nicht. Und seine persönliche Verpflichtung gegenüber seiner Crew und Verbundenheit. Ja. Aber gemäß militärischem Protokoll hätte Kane, das man muss natürlich ein bisschen abstrahieren, aber ich habe es von einem Menschen gelesen, der sich da auch damit auskennt ein bisschen, wäre das legitim in diesem Szenario, in einem Kriegsszenario.
Okay, was ich noch ganz interessant fand, war das, als es dann zur Eskalation kommt. Also ich meine, es ist ja dann so, dass Hilo und Tyrell werden ja dann, weil ja Thorn ums Leben kommt, übrigens auch mehr oder minder ein Unfall, weil der Kopf wird gegen die Wand gehauen, aber da ist halt auch just genau diese Schraube. Also das war so ein bisschen so, okay. Aber da stirbt ja Thorn dann eben und daraufhin lässt sie ja Hilo und Tyrell abführen und zu Pegasus bringen und statt ihnen dann dort eine Gerichtsverhandlung zu geben, verurteilt sie ja direkt zum Tode und daraufhin bricht das Ganze oder eskaliert und Adama ist ja derjenige, der dann am Telefon eben zu ihr sagt, er möchte seine Männer zurück und wenn er sie nicht zurückbekommt, dann passiert was. Und dann launcht er ja auch eben diese Viper-Flotte, wobei Flotte ist gut, es sind drei Viper. Also im Verhältnis jetzt zu Battlestar ist es ja eigentlich nichts, also zu theoretisch, aber naja. Und aber auf jeden Fall, es geht einfach darum, dass er dann wirklich auch mit Kampfhandlungen droht. Und da fand ich noch interessant, dass dann nämlich der Pegasus-Tai dann auch wirklich zu zu seiner Kapitänin oder zu seiner Kommanderin dann eben sagt, das könnte jetzt eskalieren und zu einem Problem werden. Und dann dachte ich, oh, okay, also er sieht es zumindest schon als Problem. Weil ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, die Pegasus oder auch jetzt natürlich klar, mit dieser Kommandantin eben auch am Kopf, hat ja auch immer so ein bisschen so dieses Gefühl, sie ist besser als die Battlestar und moderner. Und natürlich klar, kann sich auch total viel besser wehren. Aber ich meine, Kampf ist ein Kampf. Und es sind eingeschränkte Ressourcen und so weiter. Also ich denke, da das ist so das, was da so ein bisschen dahinter steckt. Aber das fand ich noch ganz interessant. Und ich finde auch, ich weiß noch nicht so richtig, ich finde gut, dass Adama sich gegen sie behauptet.
Ja.
Und für Adama sich gegen diese Regeln zu stellen, das bedeutet ja schon sehr viel. Weil wir ja wissen, wie wichtig diese Hierarchie für Adama auch ist.
Ja.
Aber er entscheidet sich ja hier de facto ganz konkret gegen den Kommandierungsstil von Pegasus, Brücke, Crew etc. Und also ich finde das grundsätzlich gut, aber ich sehe die Problematik. Und ich frage mich jetzt auch, wie es weitergeht. Also ich finde, dieser Cliffhanger, der ist wirklich fies. Und wenn es dann, und dann musste man ein halbes Jahr warten oder was, bis der nächste Folge kam?
Nein, kein halbes Jahr. 4 Monate, glaube ich.
Naja,
das hier lief Mitte September und die nächste Folge kam in der ersten oder zweiten Januarwoche.
Also gefühlt dann sehr lange.
Oh. Nach heutigen Maßstäben tatsächlich nur einen Tag. Also wenn ich heute so darauf gucke, was, also ich hatte letzte Woche oder vor 2 Wochen war doch dieses Apple-Event, wo dann auch Vince Gilligan sprach über die nächste Staffel von Pluribus und sagte dann so, ja, ich bin mal optimistisch und sage Ende 2027, aber weißt du was, kann doch zu Ende 2028 sein. Und ich dachte mir, oh wow. Also in 3 Jahren, schönen Dank auch, das sind ja dann 4 Monate im Vergleich gar nichts.
Ja, das stimmt schon. Aber
wir waren damals
natürlich
verwöhnt, wirklich, ja.
Aber natürlich war es auch für uns dann doch lang, ja, das verstehe ich schon. Aber ja, und also ich finde irgendwie, ich fand es super spannend, dass das so eskaliert ist und ich finde es passt aber auch zu den Figuren, es passt zur Situation und mal gucken, ob Hilo und Tyrell das überleben werden. Und was man auch nicht vergessen darf, zu diesem Zeitpunkt sitzt ja Ali Adama mit dem anderen Keck zusammen im Flugzeug, wo ich auch dachte, oh scheiße, wenn das jetzt eskaliert und die sitzen zusammen beide in dem gleichen, in dem Flugzeug und müssen theoretisch ja zusammenarbeiten, was passiert dann da direkt vor Ort? Also das war auch so ein Gedanke, der mir noch kam.
Sehr schön, ja. Ich habe jetzt mal wiederholt sehen, muss ich ein bisschen aufpassen, nicht zu analytisch kritisch drauf zu blicken, weil ich mich schon gefragt habe, gerade so in den letzten 1-2 Minuten, ja, ist es wirklich eine Entscheidung, die Adama treffen würde? Er ist eben tatsächlich auch ein Mann, große Emotionen, aber eben auch vor allem Militär, Mann des Militärs und der respektiert die Hackordnung, die militärischen Gefüge, das Protokoll. Er tut eben etwas, was ja, also seine Entscheidung, Hilo und Tyrell retten zu wollen, die stelle ich nicht in Frage. Aber er gefährdet dadurch natürlich auch durch seinen Befehl viele weitere Menschenleben. Indem er eben sagt, okay, wir wenden uns gegen eine Übermacht. Wir wissen natürlich, wenn es hart auf hart kommt und die wirklich sagen, okay, wir schicken, also die Pegasus-Crew, also Kane sagt, ich schicke auch meine Vipers los, dass sie natürlich verlieren werden. Und dass eben anscheinend Kane, das hat er ja auch von Tai schon gesteckt bekommen, kein Problem damit hat, auch Leute eben auszulöschen, die sie für ihres Jobs, ihres Amtes nicht für würdig hält. Also, aber gut, ich meine, ich finde es super effektiv als Ende für diese Folge und die dann sagt, okay, wir sehen uns in 4 Monaten wieder. Auf jeden Fall sehr gelungen. Aber ich dachte auch, das ist
ja,
so.
Ja, ich verstehe das. Also ich meine, in erster Linie, er verkauft es ja eigentlich gar nicht als Angriffsflotte. Ich meine, es sind ja auch nur 3 Schiffe, sondern er sagt ja eigentlich, dass sie das Abholkommando sind. Also quasi die Chauffeure, die geschickt werden zum Abholen der Kids. Ja, naja.
Sehr, sehr schön. Kane sagt, da werde noch May the Gods have mercy on their souls.
Ja.
Komischerweise auch, ich glaube, das fehlt, glaube ich, auch in der Kurzfassung, was schade ist.
Ja, das fand ich aber auch ein bisschen komisch an der Stelle.
Sehr pointiert, deswegen, ich hoffe, ich habe da, erzähle jetzt keinen Mist. Spannend. effektiv.
Also ich kann nur zusammenfassen, im Grunde das, was man jetzt ja schon rausgehört hat aus der Diskussion, nämlich, dass ich die Folge richtig super fand. Ich war sehr gut unterhalten. Es ging super schnell alles vorbei, auch von der Zeit her. Also das ist ja immer ein positives Zeichen, dass einmal mitgenommen ist und in der Story drin ist und so.
Ja.
Und ich fand es wirklich spannend. Ich finde es auch total interessant, dass man hier an dieser Stelle dann eben so eine Vergleichsstory auch setzt. Und um einen Punkt zu machen, noch einfach, okay, hier haben wir Lee Adama und wir haben mit ihm Probleme, aber guckt euch an, es hätte auch so sein können. Und wie ist es, wenn halt es anders läuft. Also es ist ja eine What-If-Story, ja. Und es ist schon klar, warum wir die kriegen. Natürlich, um dann uns auch zu zeigen, wie gut eigentlich doch Adama und die Crew sind im Vergleich. Aber das funktioniert bei mir halt richtig, richtig gut. Und ich finde es halt auch spannend gemacht. Und tatsächlich auch mit diesem Cliffhanger, aber auch zwischendurch. Und es hat auch zwischendurch die humorvollen Szenen drin, immer mal hier und da, wo man doch so ein bisschen schmunzeln muss. Und dann aber, wie gesagt, ich finde, und dann eben diese komplette Grenzüberschreitung mit der Vergewaltigung und der Folter und so auch. So schlimm ich das finde, aber das hat auch sehr gut funktioniert. Also für mich war das von vorne bis hinten wirklich eine ganz großartige Folge und ich bin jetzt wirklich gespannt, nachdem du das ja wirklich angeteasert hast, wie das alles weitergeht. Also ja, sehr, sehr neugierig bin ich jetzt und bin sehr, froh, dass ich keine 4 Wochen warten muss.
Sehr schön, ja. Ich bin 4 Wochen, auch rundum happy.
4 Monate.
Ja, 4 Monate. Ja. Ich bin auch rundum happy, sehr, sehr effektiv. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, aber jetzt nur mit einem Satz tun werde, sind diese Psychospielchen, die ihr Kane mit der Dame noch spielt, nämlich von wegen hier, wir stehen bei meinem Meeting nicht. Ich lehne ja Stühle ab. Und sie haben ja einen tollen Kampfstern. Die ist ja wirklich so ein wirklich wunderschönes Museumsstück und die ist ja auch sehr, sehr bewährt und ne, das währt ja am längsten und so weiter. Und dann nennt sie auch noch irgendwie einzelne Crewmitglieder und sagt, ja, die machen sicher ihren tollen Job ja ganz gut. Sehr emotional, ne? Also hat noch ein paar Schwächen der einzelnen Crewmitglieder aufgegeben. Also das ist schon. Hat mir gut gefallen.
Ist schon ziemlich
und gut,
shady.
Dass man dann jemanden eben hat wie Michelle Forbes, ehrlich gesagt, wiederum, also nach Lucy Lawless und James Remar, wieder so einfach so ein Gast da, bei dem man einfach, ist einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man einfach so besser, glaube ich, als Publikum seine Zähne reinschlagen und ein bisschen mehr Spaß dran haben, wenn man sieht es ein bekanntes Gesicht und nicht einfach irgendjemand aus Central Casting von wegen, oh, kenne ich nicht, noch nie gesehen, noch mal gucken. Irgendein hübsches Gesicht, aber schon cool.
Ja, nee, das war schon auch, also auch das hat für mich sehr gut funktioniert.
Nächste Woche die Auferstehung, Resurrection Ship, Staffel 2, Episode 11. Richtig, Teil 1. Also, du wirst mit einem weiteren To Be Continued leben müssen. Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben möchte oder danach und auch in aller Zukunft, dem sei gesagt, Hot Pink hören und wo hört man dich sonst noch so, liebe Britt-Marie?
Ja, hauptsächlich jetzt bei Hot Pink. Trackgasm hat eine Mini-Pause, aber am Ende von der neuen Star Trek Staffel Starfleet werden wir da ein paar zusammenfassende Folgen rausbringen. Wir haben gerade eine neue By Lady-Folge rausgebracht über Jane Austen und in dem Fall sogar einen Jane Austen-Film, apropos Film-Podcast. Und da kann man auch mal reinhören. Und ansonsten sage ich immer das, was du ja jetzt eigentlich wahrscheinlich auch gleich sagen wirst, nämlich man kann uns auch vielleicht ein bisschen früher hören, wenn man mag, oder?
Ja, man kann es unterstützen unter patreon.com/Bahnhofskino. Für alle Menschen, die uns jetzt noch zuhören, denen sei gesagt, wir sind hier komplett unabhängig und werbefrei produziert und damit das eben auch so bleiben kann, gerne einen kleinen Obolus mal rüberschmeißen. Sind nur 3 Euro im Monat, völlig unverbindlich, jederzeit kündbar und man kann uns immer eine Woche früher hören, im Discord mit uns quatschen und kriegt auch noch ein paar andere Goodies und schreibt uns gerne euer Feedback, eure Kritik, Fragen, Antworten, vielleicht Korrekturen, Wünsche, was auch immer, an galaktikapodcast@gmail.com. So, ich glaube, wir haben alles gedacht.
Ja.
Die meisten Menschen sind schon weg, aber es ist ihr Verlust.
Nein, wir hören uns, aber jetzt sind sie gleich weg, weil wir sagen dann nämlich bis nächste Woche oder bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ja. Bis dann. Ciao, ciao.